ARD.
Ich konnte nichts essen und trinken, weil ich konnte nicht mich vorstellen, dass es mit uns passiert hat.
Ich möchte nicht hier sein und ich möchte wieder in die Kindergarten sein.
Eine Familie abzuschieben ist für uns und für unsere Mitarbeiter nie etwas, was man besonders gerne macht. Aber wir machen es, weil es zu unserer Aufgabe dazu gehört.
Kannst du mich mitnehmen?
Ich würde dich gerne mitnehmen, Celine. Ich darf's noch nicht.
Das Mädchen, mit dem ich hier rede, ist Celine. Sie ist das jüngste Kind des Ehepaars Kasim. Sie sind Jesiden, haben einen Völkermord überlebt und sind 2022 nach Deutschland geflohen, weil die Bundesrepublik Jesiden Schutz versprochen hat. In Lüchen, einer kleinen Stadt in Brandenburg, fanden sie ihr neues Zuhause. Sandra, die älteste Tochter, stand kurz vor dem Schulabschluss und hatte schon ein Angebot für eine Ausbildung als Köchin in Aussicht. Marz, der Sohn, sollte nach den Sommerferien aufs Gymnasium wechseln. Doch dazu kam es nicht mehr, denn Ende Juli stand nachts plötzlich die Polizei in ihrer geflüchteten Unterkunft.
Also wir waren halt am Schlafen, auf einmal sind die einfach so reingekommen, haben Polizei geschrien. Dann waren wir sehr, sehr erschrocken. Wir wussten auch nicht, was los ist. Die meinten einfach, ihr werdet jetzt abgeschoben und packt eure Sachen.
Eine Familie, die vor 2 Tagen mit diesem Flugzeug in den Irak abgeschoben worden ist, hätte in Deutschland bleiben dürfen. Das hat das Verwaltungsgericht Potsdam entschieden. Aber da war die Familie schon auf dem Weg nach Bagdad.
Durch unsere Recherche wurde der Fall bundesweit bekannt, sorgte für Schlagzeilen und löste eine politische Debatte aus. René Wilke, der brandenburgische Innenminister, kündigte an, die Familie zurückholen zu wollen. Doch die ist immer noch im Irak. Wenn ihr mehr über das Schicksal von Familie Kasim bis zu ihrer Abschiebung erfahren wollt, hört euch unsere ersten 3 Deep-Doku-Folgen Chronik einer Abschiebung an.
In dieser Folge erzählen wir euch, was nach der Abschiebung passiert ist. Nachdem der Medienrummel um die Familie abgeebbt war. Wie die Familie versucht, ein neues Leben aufzubauen. Im Irak. Und wir treffen Olaf Jansen, den Leiter der zentralen Ausländerbehörde. Er ist dafür verantwortlich, dass abgelehnte Asylbewerber auch tatsächlich abgeschoben werden. Was er uns in diesem Gespräch anvertraut hat, hat selbst uns überrascht. Aber hört selbst. Wir, das sind Maria Caroline Wölfle und ich, Johanna Sargmeister. Und das hier ist Deep Doku.
Es ist Ende August, 1 Monat nach der Abschiebung von Familie Kasim. Ich bereite mich in Berlin gerade auf die Reise in den Irak vor, um die Familie dort zu treffen und bekomme Nachrichten aus Lüchen, unter anderem von Tanja Niklas. Sie ist die Mama eines guten Freunds von Marz.
Falls Ihre Reise in den Irak klappt, glauben Sie, dass Sie für Marz einen Fußball mitnehmen könnten?
Marz und der Sohn von Tanja Niklas haben zusammen Fußball gespielt. Die Kasims waren gut integriert in Lüchen, erzählen mir die Bewohner der Stadt immer wieder. So gut, dass sich dort viele Menschen für die Familie einsetzen. Schulfreunde von Marz haben eine Petition in den Brandenburger Landtag gebracht, in der sie die Rückholung der Familie fordern. Mittlerweile haben über 36.000 Menschen diese Petition unterschrieben. Die Lüchner haben Spenden gesammelt und sich mit PolitikerInnen getroffen. Sie stellen Fragen und fordern Antworten, die sie bis heute nicht erhalten haben. In Lüchen hat sich schnell rumgesprochen, dass ich Familie Kasim im Irak treffen werde. Freunde der Familie bitten mich, Geschenke für die Kasims mitzunehmen. Amer, der Bruder von Fahima, fragt außerdem, ob ich der Familie einen Koffer mit ihren Sachen mitbringen kann. Weil bei der Abschiebung alles so schnell ging, haben sie fast alles zurücklassen müssen. Klar, kein Problem, ist mein erster Gedanke. Dann habe ich halt mehr Gepäck. Aber das bringt mich auch in eine Zwickmühle. Schließlich ist es als Journalistin nicht meine Aufgabe, Paketbotin zu sein. Andererseits bin ich sowohl für die Lüchner als auch für Amer gerade die einzige direkte Verbindung in den Irak.
Ich entschließe mich, die Geschenke und den Extrakoffer mitzunehmen.
Alle Passagiere dieses Fluges werden gebeten, sich unserem Aufgabegebiet einzufügen.
Mit viel Gepäck reise ich also los. Da weiß ich noch nicht, wie lange ich all die Sachen am Ende durch die Region schleppen werde.
Wisst ihr schon, dass Maria euch besuchen kommt?
Ich wusste es noch nicht.
Bei einem Telefonat mit den Kindern erzähle ich ihnen von Marias spontanem Besuch.
Will halt mit euch sprechen, weil...
Selin würde auch gerne mit ihnen sprechen, also natürlich, wenn Zeit haben.
Na klar, auf jeden Fall.
Hallo?
Hallo Selin, hier ist Johanna.
Selin ist 5 Jahre alt.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Nicht gut.
Nicht gut? Warum?
Nein. Weil da ist nichts Dickes hier und hier ist viel zu warm. Mag ich nicht hier sein.
Für Selin ist vieles neu. Sie hat länger in Deutschland gelebt als im Irak.
Und meine Freunde sind nicht auch da.
Mhm.
Aber manchmal, wir waren bei der Polizei.
Was war bei der Polizei?
Ja, also sie sagte so immer noch, dass die Polizei war bei uns, was so... Und sie hat immer noch ein bisschen so Angst.
Und aber ein bisschen habe ich geweint.
Die Familie macht den deutschen Behörden schwere Vorwürfe. Sie sagen, die Abschiebung hätte angekündigt werden müssen, auch weil Selin noch so klein ist. Sie sei durch die nächtliche Aktion traumatisiert, habe immer wieder Albträume. Und dann ist da noch das mit den Handys.
Wir haben die darum gebeten, nur einen Anruf nur einmal zu telefonieren. Die meinten, ihr habt noch ganz viel Zeit im Flughafen, also sind wir zum Flughafen gegangen. Wir dürften auch nicht unsere Handys benutzen. Und vor dem Flug haben wir gesagt, wir steigen nicht ein, bis sie uns telefonieren. Und dann haben wir halt telefoniert, es hat auch nichts mehr gebracht.
Die Kinder erzählen, dass sie und ihre Eltern ihre Handys nicht benutzen durften, bis sie in Bagdad waren. Said durfte nur 2 Anrufe machen, an die Anwältin und an Amer. Vom Telefon eines Polizeibeamten, sagt er. Allerdings erst kurz vor dem Abflug gegen 9 Uhr. Also etwa 7 Stunden, nachdem die Familie aus ihrer Wohnung in Lüchen abgeholt wurde. Der Anwältin blieb somit kaum Zeit, auf die Abschiebung zu reagieren. War das Verhalten der Beamten rechtmäßig? Ich frage Olaf Jansen, den Chef der Brandenburger Ausländerbehörde, für ein Interview an. Und Olaf Jansen sagt tatsächlich zu.
Ich bin mittlerweile in Erbil angekommen, der größten Stadt in den kurdischen Gebieten im Irak. Von hier will ich weiterfahren nach Sinjar, dem Gebiet, in dem die irakischen Jesiden leben. Hier hatte auch der Völkermord stattgefunden. Hierher ist Familie Kasim nach der Abschiebung zurückgekehrt. Jetzt leben sie bei Verwandten. Denn ihr Haus wurde im Krieg zerstört und ist bis heute nicht wieder aufgebaut worden. Die Tage vergehen und ich stecke in Erbil fest, weil ich die Genehmigung für Sinjar immer noch nicht bekommen habe. Ich verstehe nicht, warum. Als ausländische Journalistin brauche ich eine Extragenehmigung, um nach Sinjar reisen zu können. Johanna und ich waren ja Anfang des Jahres auch hier. Da hatten wir diese Genehmigung recht schnell erhalten. Was ist jetzt das Problem? Ich widme mich in der Zwischenzeit erstmal einer anderen Recherche, wegen der ich gerade in der Region bin. Reise nach Syrien weiter. Den extra Koffer darf ich bei meinem Übersetzer und Fahrer Murat abstellen. Die Geschenke für die Kasims überqueren mit mir die Grenze. Hin und zurück. 10 Tage später sitze ich in Mosul. Und die Genehmigung für Sinjar habe ich immer noch nicht. Also bitte ich Familie Kasim, nach Mosul zu kommen. Die Stadt ist gut 2 Stunden von Sinjar entfernt, für die Kasims also nicht allzu weit weg. Es ist jetzt die einzige Möglichkeit, sie überhaupt noch zu treffen. Sie stimmen zu.
I'm staring at my phone in the hope that I will get a document and that it will be the permission to go to Sinjar.
Ich fahre mit Murat durch Mosul und starre permanent auf mein Handy. Vielleicht kommt die Genehmigung ja doch noch, im letzten Moment. Aber es sieht nicht danach aus. Und auch die Kasims sind schon auf dem Weg.
There's also a lot of destruction here still, huh? But was it only ISIS? It was also the coalition with airstrikes, no?
Yeah, both. There was a clash.
Mosul war eine ziemlich wichtige Stadt für den Islamischen Staat. Der damalige Anführer al-Baghdadi hat hier im Juni 2014 sein Kalifat ausgerufen. Um die Stadt vom IS zu befreien, wurde sie von der internationalen Koalition und der irakischen Armee buchstäblich in Schutt und Asche gebombt. Das war 2017 und ein Teil von Mosul ist immer noch völlig zerstört.
It's not easy to find a place with privacy, like private rooms in Mosul.
Für das Treffen mit den Qasims suchen Murat und ich nach einem ruhigen Café, in dem die Familie sich wohlfühlen kann und unbeobachtet.
So they don't have private rooms.
Murat und ich halten immer wieder an, steigen aus, schauen uns um. Aber entweder es ist zu voll, zu laut oder beides. Schließlich entscheiden wir uns für ein Café, das alles andere als ideal ist.
Okay.
Im Hintergrund dudelt eine Fahrstuhlmusik. Sie lässt sich trotz meiner Bitte nicht abstellen. Und dann, plötzlich, sind sie da.
Hi, ach, hi. Good, how are you? It's good to see you.
Zuerst kommt Adel die Treppe ins Restaurant hoch. Er ist Fahimas Bruder und hat die Familie in seinem Auto gefahren. Johanna und ich hatten ihn im Januar in Sinjar besucht.
Hallo, hallo.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut, wie geht's euch? Hallo, hallo. Freut mich sehr, euch zu sehen.
Schließlich kommt Fahima auf mich zu. Fahima umarmt mich so fest, dass mir kurz die Luft wegbleibt und das Mikrofon fast erdrückt wird.
Oh Mann, hallo. Huch. Hallo, Celine. Erinnerst du dich an mich? Wir haben uns schon mal gesehen, aber ist auch schon wieder lange her, ne?
Die kleine Celine, die uns jedes Mal so gerne vorgesungen hat, wenn wir sie in Lüchen getroffen haben, wirkt jetzt apathisch auf mich.
Hallo. Es freut mich wirklich sehr, euch zu sehen.
Ich auch.
Auch die älteren Mädchen, Susanne und Sandra, umarmen mich. Marz und Said geben mir die Hand.
Vielen Dank, dass ihr jetzt hierher gefahren seid.
Wir setzen uns an einen Tisch. Obwohl ich in meinem Leben schon unzählige Interviews geführt habe, bin ich plötzlich total blank.
Ich überlege gerade, ich habe 150.000 Fragen an euch und gleichzeitig fällt mir gerade keine ein. Das ist irgendwie echt schwierig.
Es passiert das, womit Johanna und ich während dieser Recherche immer wieder umgehen mussten. Manchmal wird es bei dieser Geschichte schwierig, die professionelle journalistische Distanz aufrechtzuerhalten. Ich kenne die Qasims jetzt seit bald 2 Jahren. Ich mag sie. Und ich wünsche ihnen einfach eine andere Zukunft als die, die nun vielleicht vor ihnen liegt.
Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einfach noch mal erzählen könnt, wie es euch gerade geht, wie ihr lebt.
Die Lebensumstände in Sinjar sind hart. Es gibt nur Salzwasser, kein Trinkwasser und keinen Strom. Sinjar ist völlig zerstört und unzugänglich. Journalisten ist die Einreise in das Gebiet verboten. Deshalb hast du ja auch keine Genehmigung bekommen.
Erzählt Said, der Familienvater.
Also unser Zukunft ist weg. Hier gibt's nichts. Keiner hat was vor uns gemacht.
Ergänzt Susanne.
Wir sind gerade bei meinem Onkel von meiner Mutter immer noch, weil wir ein Haus noch kein Haus haben. Da sind 2 Zimmer und eine Küche. Und da, ja, da leben wir zusammen.
11 Menschen in 2 Zimmern.
Meine Kinder haben hier keine Zukunft. Celine wacht manchmal mitten in der Nacht auf, weint und bittet mich, ihre Kindergärtnerinnen anzurufen. Sie vermisst ihre Freunde.
Ich möchte nicht hier sein und ich möchte wieder in die Kindergarten sein. Kannst du mich mitnehmen?
Ich würde dich gerne mitnehmen, Celine. Ich darf's nur nicht. Hm? Magst du das singen? Du hast immer so schön gesungen, Celine. Hm?
Nein.
Nee? Ist dir nicht mehr nach Singen zumute?
Sie steht auf und sie weint. Und sie sagt, ich vermisse meine Freunde. Das kann ich nicht mehr.
Nach der Ankunft im Irak waren die Schwestern Celine und Susanne im Krankenhaus, erfahre ich.
Ich konnte nichts essen und trinken, weil ich konnte nicht mich vorstellen, dass das mit uns passiert hat. Ja, war sehr schwer.
Psychologische Betreuung bekommt die Familie im Irak nicht.
Herz tut weh, viele tut weh. Immer Kinder weinen, um Herz viele tut weh.
Fahimas Hände zittern, während sie mit mir spricht.
Ja.
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ihnen die Geschenke der Lüchner Freundinnen und Freunde zu übergeben.
Zurück nach Deutschland, Eisenhüttenstadt. Dort treffe ich Olaf Jansen. Er ist der Chef der zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg. Also die Person, die für die Durchführung der Abschiebung von Familie Kasim verantwortlich ist. Die Familie macht ihm und seiner Behörde ja schwere Vorwürfe. Zweifelt immer noch die Rechtmäßigkeit der Abschiebung an. Hat deswegen erneut einen Rückholantrag gestellt. Das Büro von Olaf Jansen liegt in einem umzäunten Gelände mit Schranke, auf das man nur mit Anmeldung kommt. Hier leben auch Geflüchtete, die auf sehr unterschiedliche Dinge warten. Darauf, in Brandenburg anzukommen oder darauf, abgeschoben zu werden. Denn die zentrale Ausländerbehörde macht beides: registrieren und abschieben. Sie ist für Geflüchtete in Brandenburg Anfang und Ende. Olaf Jansen ist ein großer, korpulenter Mann. Mit seiner runden Brille und seinem sanften Blick wirkt er auf mich so, als könne ihn so schnell nichts aus der Ruhe bringen.
Also, man soll ja die Belastung auch so gering wie möglich halten für die Menschen, die abgeschoben werden. Und uns erzählen die Kinder, dass sie eben davon, also von dieser Erfahrung, nachts aus den Betten gerissen zu werden, sehr belastet sind jetzt im Nachhinein. Warum entscheidet man sich auch, Familien nachts so abzuschieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, schauen Sie, die Herkunftsländer bestimmen, bis wie viel Uhr dort praktisch die Leute ankommen müssen, weil sie sonst die nicht übernehmen. Und über diesen Mechanismus kommt es häufig vor, dass der Zugriff dann in der Nacht erfolgen muss. Nicht, weil wir das so gerne machen, sondern weil das einfach eine Vorschrift ist.
Jansen erklärt, es gäbe auch eine Alternative zum nächtlichen Zugriff. Die Familie könne auch tagsüber abgeholt und bis zum Abflug in den sogenannten Abschiebegewahrsam gebracht werden. Dafür braucht er allerdings einen richterlichen Beschluss. Und ich nehme an, dass das für ihn ganz schön aufwendig ist, den für eine Familie mit kleinen Kindern zu bekommen.
Da stellt sich hier die Frage, womit werden die Kinder mehr belastet? Ja, dass sie in Gewahrsam kommen oder dass sie in der Nacht abgeholt werden? Das ist eine schwierige Frage. Kann sie auch nicht schwarz und weiß beantworten.
Die Familie berichtet auch, dass ihnen die Handys weggenommen wurden und dass sie nur einmal einen Anruf von einem anderen Handy machen konnten. Warum ist das so?
Naja, es ist, sagen wir mal, geübte Praxis, nicht nur bei uns, also generell, dass wenn also eine Maßnahme eingeleitet wird, dann werden die Handys in das Reisegepäck getan. Das heißt, sie sind dann nicht einer Person. Ja. Warum? Naja, also es ist zum Schutz vor den Leuten selber, aber auch zum Schutz von unseren Leuten, ja, und der Polizei, wenn sie denn begleitet.
Und vor was müssen die Beamten geschützt werden?
Zum Beispiel davor, dass sie gefilmt werden.
Warum bekommen dann die Menschen nicht direkt am Anfang der Maßnahme die Möglichkeit, sich Rechtsbeistand zu holen?
Sie haben doch Rechtsbeistand, ich bitte Sie. Wenn Sie die Anwältin angerufen hätten, da hätte man sie ihnen auch nicht verboten. Das haben sie aber anscheinend nicht gemacht.
Also, weil sie ja keine Handys hatten.
Naja, als wir angekommen sind, haben sie die Handys ja noch gehabt. Und dann im Zuge des Zugriffs wurden die dann eingepackt.
Jansen argumentiert in unserem Gespräch nüchtern und technokratisch. Für ihn sind Abschiebungen ein routinierter Akt. Ein bürokratischer Mechanismus, Schritt für Schritt heruntergerechnet. Also versuche ich, auf der gleichen Ebene zu argumentieren. Spreche ihn auf die Anweisung vom Bundesinnenministerium an, Abschiebungen von Jesiden, Zitat, besonders sorgfältig zu prüfen.
Wie zeigt sich die Prüfung bei Ihnen in der Behörde?
Ja gut, also wir haben geprüft, ob die Voraussetzungen
vorliegen. Er nennt die Prüfschritte, die sowieso bei allen Personen anstehen, bevor sie abgeschoben werden. Also zum Beispiel liegen alle Dokumente vor. Gibt es Krankheiten oder andere Gründe, die eine Abschiebung verbieten?
Also das heißt, dass bei Ihnen nicht noch mal gesondert geprüft wird, sind das jetzt muslimische Iraker oder jesidische Iraker?
Wir haben gar keine Möglichkeit, den Unterschied festzustellen.
Er sagt, dass die Kasims Jesiden waren, Das habe für das BAMF bei seiner Entscheidung über ihren Asylantrag keine Rolle gespielt.
Es ging hier einfach darum, dass es Menschen sind, die nicht 2015, sondern 2022 zu uns gekommen sind. Aus einer stabilen Situation, möglicherweise keiner schönen, aber einer stabilen Situation. Und eben auch keine Gründe, die einen Schutz gerechtfertigt hätten, vorgetragen haben.
Jesiden aus dem Irak, die unmittelbar nach dem Völkermord nach Deutschland kamen und Asyl beantragt haben, bekamen es in den meisten Fällen auch. Aber das Ehepaar Kasim hat sich den Fluchtweg über die Balkanroute damals nicht zugetraut, weil die Kinder noch so klein waren, sagen sie. Auch deshalb kam die Familie erst 2022. Vielleicht erinnert ihr euch. Im Asylantrag und vor dem Verwaltungsgericht in Potsdam hatten die Eltern von Morddrohungen berichtet, die sie im Irak immer wieder bis zu ihrer Flucht bekommen hätten. Von wem die kamen, haben Fahima und Said nie sagen können. Said hatte vor Gericht nur angegeben, dass er während der Flucht vor dem IS eine Waffe dabei hatte, um seine Familie zu verteidigen. Der Rest seiner Beschreibungen blieb vage und widersprüchlich. Auch uns hat das irritiert. Deshalb hatten wir die Anwältin der Kasims, Kariba Hagemann, damals um ihre Einschätzung gebeten.
Die Betroffenen trauen sich meiner Erfahrung nach meist nicht hier in Deutschland über ihre Gefechte mit dem IS zu sprechen. Erst nicht im Rahmen ihres Asylverfahrens. Sie haben Angst vor Vergeltung durch Muslime. Aber einige berichten mir auch, dass die vom Bundesamt hinzugezogenen Sprachmittler den Jesiden nahelegen würden, nicht zu erwähnen, dass sie mit Waffen gekämpft haben.
Wegen der ungenauen und widersprüchlichen Angaben des Ehepaars blieben das BAMF und das Verwaltungsgericht bei ihrer Schlussfolgerung, die Familie habe sich ihre Verfolgungsgeschichte ausgedacht. Der Asylantrag wurde abgelehnt. Dagegen hat die Familie geklagt. Der Fall war juristisch noch nicht abgeschlossen, als die Polizei an jenem 22. Juli 2025 bei Familie Kasim in der Wohnung stand. Als die Anwältin davon erfuhr, stellte sie einen Eilantrag gegen die Abschiebung und hatte Erfolg. Die Ausreisepflicht wurde aufgehoben, der Eilantrag bewilligt. Doch 11 Minuten, bevor der Eilantrag bei den Behörden eintrudelte, ist Familie Kasim in Bagdad gelandet. Somit war die Bundesrepublik für sie nicht mehr zuständig. Und die Abschiebung rechtmäßig.
Okay, ich fange mal hiermit an. Mats, das ist für dich. Das ist von den Leuten aus deiner Schule. Weil du so gerne Fußball spielst.
Ich ziehe einen Fußball aus der Tasche, aus dem halb die Luft rausgelassen ist, und gebe ihn Mats. Seine besten Freunde haben mit schwarzem Edding darauf unterschrieben.
Ich danke mich bei denen und ja.
Mats dreht den Ball schweigend in den Händen. Er scheint sich über das Geschenk zu freuen, lächelt kurz.
Guck mal, es kommt noch mehr.
Neben dem Ball ist da auch ein Brief von Mats bestem Freund August.
Hallo Mats, ich hoffe, du freust dich über den Ball und die anderen Geschenke.
Mats bricht ab.
Also leid.
Er sitzt mit nach vorne gebeugtem Kopf und hängenden Schultern da und weint leise in sich hinein. Wir sitzen jetzt alle schweigend da und schauen Mats an. Dann wende ich mich Celine zu.
Celine? Du kriegst auch was.
Ich gebe ihr eine pinke Box in Herzform. Die Mama einer Kindergartenfreundin von Celine hat sie mir mitgegeben. In der Box eine Mini-Welt mit Mini-Puppen. Als Celine das entdeckt, lächelt sie. Es ist das einzige Mal bei diesem Treffen, dass ich sie lächeln sehe. Ich schaue in die Gesichter der anderen. Sie freuen sich offensichtlich, dass die Kleinste unter ihnen endlich mal wieder fröhlicher wirkt. Auch wenn nur für einen kurzen Augenblick. Für Susanne, Sandra und Celine sind kleine Briefumschläge in der Tasche. Susanne nimmt einen in die Hand, zögert. Dann macht sie ihn auf.
Oh, Susanne von Silvili und Yusuf. Das ist eine Kette.
Eine Kette mit Bernsteinanhänger.
Schön, ich freue mich darüber.
Das Gleiche ist auch in den Umschlägen für Sandra und Celine.
Ich danke dir sehr, ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass wir wieder uns sehen.
Dann stellt Fahima mir eine Frage, bei der es mir schwerfällt zu antworten. Susanne übersetzt sie.
Also, wie viel Prozent haben wir Chance, noch wieder zu Deutschland?
Die ehrliche Antwort, es sieht nicht gut aus.
Das ist alles, was ich sagen kann. Wir unterhalten uns noch ein wenig und dann müssen sie schon los. Es ist 5:30 und die Fahrt zurück nach Sinjar dauert 2,5 Stunden. Sie wollen nicht bei Nacht fahren.
Wenn ihr jetzt zurückfahrt, was seht ihr da auf der Fahrt?
Sinjar ist alles kaputt. Es gibt alles kaputt. Wie vor 2014 war Krieg und dann jetzt alles kaputt. Es gibt gar keine.
Schließlich ergreift Said noch einmal das Wort.
Wir wurden aus Deutschland hierher abgeschoben, an einen Ort, der mitten zwischen den Massengräbern der Jesiden liegt. Massengräber, die bis heute nicht freigelegt wurden. Meine Eltern, beide 80 Jahre alt, leben immer noch im Flüchtlingslager, im eigenen Land. Ich versuche zu begreifen, warum man uns an diesen Ort abgeschoben hat, an dem wir nun unter solch harten Bedingungen und im Schatten dieser Massengräber leben müssen.
Wir gehen raus zu den am Straßenrand geparkten Autos und verabschieden uns.
Alles Gute. Ja, ich hoffe es auch, dass wir uns wiedersehen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Tschüss.
Warum wurden er und seine Familie abgeschoben? Fragt Said.
Das frage ich auch Olaf Jansen von der Brandenburger Ausländerbehörde. Warum Familie Kasim? Was ist mit den über 300 anderen irakischen Geflüchteten, die in Brandenburg leben und rechtlich ausreisepflichtig sind? Was ist mit den zwei, die zu dem Zeitpunkt sogar als Mehrfach- und Intensivstraftäter geführt wurden?
Eine Familie abzuschieben ist für uns und für unsere Mitarbeiter nie etwas, was man besonders gerne macht. Ja. Gerade auch dann, wenn sie gut integriert sind. Was allerdings wir nicht beurteilen können, ob sie gut integriert sind oder nicht. Wir bekommen eine Meldung von einem Landkreis oder von einer kreisfreien Stadt, also von der lokalen Ausländerbehörde, dass sie vollziehbar ausreisepflichtig sind und keine Abschiebungshindernisse vorliegen. Und dann müssen wir das vollziehen. Und deswegen also besonders gerne machen wir das nicht, aber wir machen es, weil es zu unserer Aufgabe dazu gehört.
Er habe keinen Druck, dem Innenminister bestimmte Zahlen zu liefern oder sie in die Höhe zu treiben, sagt er. Dass es Familien wie die Kasims treffe, liege an einem Fehler im System.
Eine Familie kann nicht so leicht untertauchen wie ein einzelreisender Straftäter. Leider. Ich denke, dass wir da in der Richtung in Deutschland ein bisschen konsequenter sein sollten.
Also wenn man jetzt den Fall Kasim sieht, dann fragen sich viele, schieben wir die Falschen ab?
Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass wir auch oft die Falschen abschieben, wenn wir Integrationsbereitschaft und Fähigkeit als ein Kriterium betrachten. Dann ist das so, ja. Das ist aber eine der Sachen, die ich beklage. Ja.
Das System unterscheidet also nicht zwischen integrierten, gesetzestreuen Geflüchteten und straffälligen. Unterscheidet nicht zwischen Geflüchteten, die einen Völkermord überlebt haben, und Geflüchteten, die sich am Völkermord beteiligt haben.
Ich halte es tatsächlich für problematisch, dass alle in einem Topf landen. Das ist richtig. Ich würde da lieber differenzieren. Ich finde es auch problematisch, dass Menschen, die zwar keinen Schutzanspruch haben, aber trotzdem hier sind und bereit sind, sich zu integrieren, überhaupt keine Chance geboten wird. Ich bin schon dafür, dass sie eine Chance bekommen.
Jansen findet, wer arbeiten will, soll schneller arbeiten dürfen und eine Perspektive bekommen. Wer sich nicht an die Regeln hält, soll schneller wieder gehen müssen.
Beides gehört für mich zusammen. Chancen anbieten, aber wer die Chancen nicht ergreift und gegen die Regeln verstößt, auch schneller wieder raus.
Doch das könne er nicht beeinflussen. Wenn die Menschen bei ihm zur Abschiebung angemeldet werden, dann sei es schon zu spät. Dann müsse er, wie er sagt, vollziehen. Es ist die lokale Ausländerbehörde des entsprechenden Landkreises, die zu Abschiebungen anmeldet und auch über Duldungen und Arbeitserlaubnisse entscheidet. Also darüber, ob Integrationsbemühungen anerkannt werden.
Lüchen, wo Familie Kasim gelebt hat, gehört zum Landkreis Prenzlau. Wir haben dort mehrfach um ein Interview gebeten, um zu fragen, warum es offenbar keinen Wert hatte, dass die Familie sich hier so bemüht hat. Warum sie die Sprachkenntnisse der Kinder, die guten schulischen Leistungen, den Besuch des Sprachunterrichts der Eltern nicht anerkannt haben. Said war sogar gerade dabei, den Führerschein zu machen, um im Logistikunternehmen eines Verwandten arbeiten zu können. Wir würden gerne wissen, nach welchen Kriterien die Behörde entscheidet, wer auf eine Abschiebeliste gesetzt wird und wer nicht. Aber man will nicht mit uns sprechen. Datenschutz lautet die Begründung.
Okay, jetzt nimmt es auf.
Genau, ich meine, kannst du mir ein Update geben?
Es ist Ende Oktober. Marias Besuch im Irak ist schon wieder einen Monat her. Und ich telefoniere nochmal mit Amer. Die Kasims haben beschlossen, nicht mehr mit Journalisten zu sprechen, haben also auch den Kontakt zu uns eingestellt.
Das haben wir entschieden, weil die Kinder immer wieder Hoffnung hatten, dass sie hierher zurückkommen. Und kamen drüben nicht klar.
Die Eltern wollen, dass die Kinder anfangen, sich mit ihrer neuen Realität anzufreunden. Dabei bekommen sie sogar Hilfe vom deutschen Staat. So wie alle abgeschobenen Geflüchteten und freiwilligen Rückkehrer aus Deutschland wird auch Familie Kasim in den ersten Monaten finanziell unterstützt.
Und die haben auch Möbel und so bekommen, dass sie fürs Erste quasi überhaupt ankommen. Die wohnen quasi jetzt in einem gemieteten Haus und das ist erstmal für 6 Monate.
Nur die Schule, die sei immer noch ein Problem, sagt Amer.
Die Schulbehörde weigert sich, die Kinder als Schüler anzuerkennen.
Das Problem? Die Schulbehörde erkennt die Schuljahre in Deutschland nicht an. Die Kinder müssten in die Schulklasse gehen, in der sie zuletzt waren, bevor sie den Irak vor 3 Jahren verlassen haben. Dann wären sie aber zu alt, um für die Abschlussprüfungen zugelassen zu werden. Die Familie ist noch in Gesprächen mit der irakischen Schulbehörde, sagt Amer.
Es ist echt nicht einfach. Aber zum Glück gibt es ganz viele Menschen, die für einen da sind und sich für einen einsetzen und einem helfen.
Das sei für ihn die einzige positive Erkenntnis. Nach all den Jahren, in denen die Familie für ihr Bleiberecht gekämpft hat. Dass es in der deutschen Gesellschaft so viele Menschen gibt, die sich für die Familie eingesetzt haben und es bis heute tun. Sei es mit Spenden, Geschenken oder dem Stellen von unbequemen Fragen an Politikerinnen und Politiker.
Wie groß ist denn jetzt deine Hoffnung?
Ich habe eigentlich gar keine Hoffnung mehr. Also wir versuchen den Kindern beizubringen, dass es einfach nicht gepasst hat.
Es hat einfach nicht gepasst. Wie simpel dieser Satz klingt und wie viel Enttäuschung in ihm steckt.
Wir hätten diese Geschichte gerne anders zu Ende erzählt. Natürlich sind Abschiebungen nicht per se falsch. Sie sind in Aufenthaltsfragen die letzte Möglichkeit, um geltendes Recht durchzusetzen. Der Staat kann im Fall von Familie Kasim sagen, er habe nach Vorschrift gehandelt. Aber es bleiben Fragen. Vor allem die, warum die Familie keine Möglichkeit bekommen hat, hier zu bleiben. Denn rechtlich wäre das möglich gewesen. Es hätte auch anders entschieden werden können. So argumentiert jetzt auch die Anwältin der Familie mit ihrem wiederholten Rückholantrag.
Die Kasims wollten hier dazugehören. Sicherheit und ein neues Zuhause finden. Am Ende bleibt die Frage, ob wir als Gesellschaft durch die Abschiebung der Familie nicht mehr verloren haben als gewonnen.
Diese Dieb-Doku-Geschichte erzählten euch Johanna Sagmeister und ich, Maria Caroline Wölfle. Für den Ton waren Benjamin Inu und Katrin Witt verantwortlich. Regieassistenz Alicia Grumpholz. Regie hat Giuseppe Mayo geführt und Redaktion hatte Gabriela Hermer.
Die Doku gibt es alle 14 Tage mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wer weiß ohne ihn, wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen.
Ich bin einfach so dankbar. Die hat so eine wichtige Funktion in meinem Leben erfüllt, mit diesem mir diesen Weg zu weisen hin zu etwas, was mich glücklicher machen kann.
Ich hätte mich keinem anderen so anvertrauen können in dieser Zeit.
Ich würde sagen, wir waren seelenverwandt in der Phase.
Es gibt unzählige Begegnungen in unserem Leben. Manche werden zu Freundschaften, manche zu einer Liebe und manche vergessen wir schnell wieder. Und dann gibt es noch diese ganz besonderen Begegnungen. Menschen, die bei uns einen Schalter umlegen, die unser Leben in eine ganz andere Richtung lenken.
Dass das für mich, so was der gemacht hat, so das Größte und Wichtigste und Bedeutungsvollste war, was so jeden Mensch so für mich gemacht hat.
In unserem neuen Podcast wollen wir euch von genau solchen Begegnungen erzählen. Da steht jemand am Abgrund, ist dabei, sich selbst zu verlieren oder kämpft in einer Extremsituation um sein Leben. Und wäre da nicht dieser eine Mensch gewesen, der im entscheidenden Moment das Richtige getan oder gesagt hat, wäre es ganz anders ausgegangen. Hi, ich bin Natalia Juselewitsch und ich bin der Host von Mein Mensch.
Ich habe 2-3 Tage am Stück nichts mehr gegessen und lag einfach nur noch rum, hatte einen ganz trockenen Mund. Und wenn ich nur mal irgendwie aufgestanden bin, um auf Toilette zu gehen, gleich wieder zusammengebrochen und habe geflennt.
Da ist zum Beispiel Daniel, der als Musiker vor tausenden begeisterten Fans gespielt hat. Und bei dem dann plötzlich gar nichts mehr geht. Wenn da nicht dieser eine Mensch gewesen wäre, der an ihn als Musiker geglaubt hat. Oder Corinna, die an ihrem großen Traum fast zerbrochen ist und die vielleicht immer kränker geworden wäre, wenn es da nicht diesen einen Menschen gegeben hätte, der mit wenigen Worten alles verändert hat. Oder Martin, der in einem syrischen Foltergefängnis alle Hoffnung verliert und dem eine winzige Geste hilft, durchzuhalten.
Du bist so an dem unmenschlichsten Ort von allen. Und trotzdem sind da so Leute, die haben mehr Courage und mehr Menschlichkeit als alles andere zusammen.
Es geht hier nicht um große Vorbilder, sondern um ganz normale Menschen, die etwas Großes bewirkt haben. Vielleicht sogar, ohne dass sie davon wissen. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Ab dem 16. April findet ihr jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.